Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Um den Brexit ist es zuletzt wieder etwas ruhiger geworden, was einfach daran liegt, dass Boris Johnson derzeit mit anderem beschäftigt ist, mit Wahlkampf vor allem. Am 12. Dezember wählen die Briten bekanntlich ein neues Parlament und dann könnte je nach Wahlausgang wiederum vielleicht etwas klarer sein, wie es mit dem Brexit weitergeht. Heute Abend musste sich der Premier seinem Herausforderer Labour-Chef Jeremy Corbyn stellen. Wie das Duell ausgegangen ist, ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über die angespannte Lage im Iran nach den neuerlichen Demonstrationen. Auch in Hongkong gehen die Proteste weiter. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte heute zum Afrika-Gipfel geladen, dazu auch Fragen an die Präsidentin der Deutschen Afrika-Stiftung Ursula Eid. Großrazzia gegen das sogenannte Havala-Banking und Schweden hat die Vergewaltigungsuntersuchungen gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange eingestellt. Doch beginnen wollen wir die Sendung in Brüssel. Auch dort hat die Kehrtwende der USA bei der Bewertung der Siedlungspolitik Israels harsche Kritik ausgelöst. US-Außenminister Mike Pompeo hatte gestern ja verkündet, dass die USA den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland nicht mehr kategorisch als völkerrechtswidrig einstuften. Eine höchst umstrittene Festlegung, die sich aber nahtlos einreiht in eine ganze Serie von israelfreundlichen Entscheidungen. Eva Koroll berichtet.
Es kommt in letzter Zeit häufiger vor, dass die USA ihren Kurs in der Nahostpolitik ändern und die EU darauf vergleichsweise schnell reagiert. Das war diesmal auch so. Zunächst hatte die US-Regierung verkündet, dass die israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten nicht mehr per se unvereinbar mit internationalem Recht sind. Darauf folgte wenig später die Stellungnahme der EU, die immer wieder den Bau neuer Wohnungen im Westjordanland oder in Ostjerusalem kritisiert. Chefdiplomatin Federica Mogherini erklärte also in einer schriftlichen Stellungnahme:
Der Standpunkt der Europäischen Union zur israelischen Siedlungspolitik in den besetzten palästinensischen Gebieten ist klar und bleibt unverändert. Alle Siedlungstätigkeiten sind nach dem Völkerrecht illegal und untergraben die Tragfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung und die Aussichten auf einen dauerhaften Frieden.
Dass die USA nun Israel so offensichtlich unterstützen und eine Kehrtwende vollziehen, findet Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg nicht sehr hilfreich. Er sagte am Rande eines Ministertreffens:
Die Europäische Union wird ihre Haltung aufrechterhalten. Ich glaube, dass sie auch den UNO, der bestehenden UNO-Resolutionen entspricht, damit dem Völkerrecht. Und sie am ehesten noch in der Lage ist, das herbeizuführen, was sie wollen. Eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung, wo am Schluss die Palästinenser und Israelis in Frieden nebeneinander existieren und leben können. Jetzt zu sagen, die Siedlungsbauten sind legal, das ist ja nicht genau die Formulierung gewesen, halte ich eigentlich für kontraproduktiv, wenn man dieses Ziel vor Augen hat.
Die Töne aus der EU klingen ähnlich wie schon bei vorangegangenen Beschlüssen der USA. Auf Kritik stieß nicht nur die Entscheidung Donald Trumps, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, sondern auch, dass die US-Regierung im Frühjahr im Alleingang die syrischen Golanhöhen formell als Staatsgebiet Israels anerkannten. Mit ihrem Kurs setzen sich die USA von der EU und anderen internationalen Akteuren ab und wenden sich Israel zu. Dort kritisiert man auf der anderen Seite immer wieder die Politik und Entscheidungen der EU. Erst vergangene Woche war das zu beobachten. Der Europäische Gerichtshof hatte ein Urteil gefällt, das ebenfalls mit der israelischen Siedlungspolitik zusammenhängt. Demnach dürfen Produkte wie Wein, Obst und Gemüse, die aus den besetzten Gebieten kommen, nicht die Herkunftsbezeichnung Israel tragen, sondern müssen besonders markiert sein. Das Urteil sorgte für Kontroversen, auch in Deutschland. Israel reagierte mit scharfem Protest, findet diese Kennzeichnung von Produkten diskriminierend und bekam Unterstützung aus den USA.
Aus Brüssel war das der Bericht von Astrid Korall. Die Lage im Iran bleibt weiter höchst unübersichtlich, weil das Regime das Land nach außen weitgehend abgeschottet hat. Das gilt auch für das Internet. Und so ist weiter nicht ganz klar, wie viele Menschen im Zuge der Demonstrationen gegen die drastische Erhöhung der Benzinpreise verhaftet oder sogar ums Leben gekommen sind. Inzwischen ist aber von über 100 Toten die Rede. Christian Buttgereit.
Es gibt hier also doch die Bilder von Protesten im iranischen Fernsehen. Doch das hier in der Stadt Tebris ist eine Demonstration für die Regierung, organisiert von der Regierung. Die Slogans sind die üblichen.
Amerika, Amerika!
Tut allen, die gegen den geistlichen Führer Khamenei sind. Amerika ist ein Freund der Gewalttäter und so weiter. Begleitet wird die Kundgebung von Vorwürfen der Regierung, die Proteste gegen sie seien vom Ausland mit Geld und Waffen unterstützt worden. Das hätten Unruhestifter, die festgenommen wurden, zugegeben, heißt es in staatlich kontrollierten Medien. Ali Fatollah Nejad, Iran-Experte beim Brookings-Institut in Doha, hält das für genauso erwartbar wie die organisierten Kundgebungen für das Regime.
Ich glaube, das sind routinemäßige Denunziationen seitens des Regimes, die sicherlich nichts Neues darstellen und die auch in meinen Augen keinerlei Glaubwürdigkeit innerhalb der Bevölkerung genießen.
Glaubwürdigkeit ist ein großes Problem, nicht nur für die Regierenden. Denn seit am Samstag das Internet weitestgehend abgeschaltet wurde, ist es auch für Journalisten und Menschenrechtsorganisationen äußerst schwierig, an zweifelsfrei glaubwürdige Informationen zu gelangen. Etwa, wie stark der Protest noch ist, wie die Sicherheitskräfte dagegen vorgehen und wie viele Opfer bisher zu beklagen sind. Der Menschenrechtsorganisation Amnesty International ist es nach eigenen Angaben jetzt gelungen, diese Fragen wenigstens zum Teil beantworten zu können. Sie spricht von 106 Toten in 21 Städten. Das gehe aus glaubwürdigen Berichten hervor, die die Organisation seit Beginn der Proteste bis heute erreicht hätten. Zudem würde auf seinen Wahrheitsgehalt überprüftes Videomaterial, Aussagen von Augenzeugen und Informationen von Aktivisten ein, so wörtlich, entsetzliches Muster gesetzeswidriger Tötungen durch iranische Sicherheitskräfte offenbaren. Für den Iran-Experten Ali Fatollah Nejad zeigt sich in diesem Vorgehen die Schwäche der Regierung.
Der Staat hat im Gegensatz zu den vergangenen Protesten diesmal sehr viel stärker und einzig und allein auf nackte Gewalt gesetzt. Und solche Drohungen sind ein Ausdruck dessen. Und das alles deutet darauf hin, dass große Angst und Panik herrscht bei den Machthabern.
Laut einer konservativen iranischen Zeitung droht den Anführern der Proteste die Todesstrafe. Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf rief die Regierung in Teheran dazu auf, stattdessen mit der Bevölkerung in einen Dialog zu treten. Der Sprecher der Einrichtung, Rupert Colville, kritisierte die Verletzung internationaler Normen und Standards hinsichtlich der Anwendung von Gewalt, eingeschlossen der Verwendung von scharfer Munition gegen Demonstranten. Proteste dieser Art und dieses Ausmaßes sind ein Zeichen für tiefsitzende und oft begründete Missstände, die nicht einfach beiseite geschoben werden können. Die Regierung spricht hingegen von einer leichten Beruhigung der Lage. Augenzeugen hingegen berichten jedoch von gezielten Schüssen auf Protestierende und davon, dass nun auch das Mobilfunknetz eingeschränkt worden sei. Auch die immer noch andauernde Sperrung des Internets gilt als Hinweis, dass noch längst nicht alle Unruhen und Proteste niedergeschlagen sind.
Christian Buttgereit war das über die Unruhen im Iran. Und damit ins Inland. Schaut man auf die bloßen Zahlen, dann ist Deutschland wirtschaftlich gesehen in Afrika nur Zuschauer. Denn andere investieren deutlich mehr. Vorneweg natürlich China, aber auch Russland und die Türkei zählen dazu. Das soll sich ändern, langfristig zumindest mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen will die Bundesregierung jetzt für einen Investitionsschub in Afrika sorgen. Klaus Remme berichtet.
Mehr Chancen als Risiken, das ist mit Blick auf den afrikanischen Kontinent die feste Überzeugung der Bundeskanzlerin. Nach einer Investorenkonferenz am Vormittag versammelte sie zahlreiche Amtskollegen aus den 12 Partnerländern des Compact with Africa im Bundeskanzleramt.
Es zeigt sich, dass es sehr, sehr gute Projekte gibt. Es zeigt sich aber auch, dass die deutsche Wirtschaft, und ich glaube, das gilt für die europäische Wirtschaft insgesamt, immer noch ermutigt werden muss, in Afrika zu investieren.
In Berlin wurden heute Vormittag zahlreiche Leuchtturmprojekte vorgestellt, unter anderem von Siemens in Äthiopien, VW in Ruanda und Allianz in Marokko. Auch Verträge wurden am Rande der Konferenz unterzeichnet. Der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Stefan Liebing, sagte im Morgenmagazin:
2018 war ein Rekordjahr deutscher Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent und 2019 wird das so weitergehen.
Gleichzeitig weisen aber Experten wie der Afrikanist Robert Kappel darauf hin, dass die Investitionen in den vergangenen beiden Jahren nur ganz leicht gestiegen sind. Was sind schon 2 Jahre, sagte Kristalina Georgieva am Nachmittag im Kanzleramt. Sie ist die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds.
2 years is a very short period of time. I often say development is not instant coffee. It cannot just happen like this. So my plea for the room is stay the course.
Das geht alles nicht sofort, so wie löslicher Kaffee, sagte sie und empfahl, weiterzumachen. Anders als Entwicklungsorganisationen, die eine Kurskorrektur empfehlen und eine Konzentration auf nachhaltige Armutsbekämpfung. Auch aus den Reihen der Grünen und der FDP wird mit Blick auf die zurückliegenden beiden Jahre weitgehender Stillstand kritisiert. Die geschäftsführende IWF-Direktorin hält dagegen. Im Kreis der Compact-Länder wachse die Wirtschaft durchschnittlich um 7%. Das sei mehr als das Doppelte der Länder außerhalb des Compacts. Die Bundeskanzlerin verwies am Vormittag auf bestehende Probleme.
Dazu gehört einmal die große Frage der Sicherheit, insbesondere in der Sahelregion. Die terroristischen Herausforderungen sind gravierend. Und wir haben das Thema des Bevölkerungswachstums natürlich auch, eine junge Bevölkerung in Afrika. Das ist im Grunde das glatte Gegenteil von dem, was wir in Deutschland erleben. Wir sprechen sehr viel darüber, wie viele Rentenempfänger wir in Zukunft haben. In Afrika spricht man mehr darüber, welche jungen Menschen wir haben.
Die Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung der Bundesregierung kann die Folgen der demografischen Entwicklung kaum beeinflussen. Das Programm soll in Afrika für 70.000 zusätzliche Arbeitsplätze und 32.000 Ausbildungsplätze sorgen. In den kommenden 10 Jahren drängen aber über 400 Millionen junge Menschen in die afrikanischen Arbeitsmärkte. Dennoch, mit einem Entwicklungsinvestitionsfonds, der erst anläuft, einer Digitalisierungsinitiative Afrika und mit neuen bilateralen Reformpartnerschaften will die Bundesregierung die seit 2017 massiv verstärkte Zusammenarbeit mit gezielt ausgewählten afrikanischen Staaten fortsetzen.
Klaus Remmer war das über den Afrika-Gipfel heute in Berlin. Und über dieses Thema habe ich auch vor der Sendung mit der Präsidentin der Deutschen Afrika-Stiftung Ursula Eid gesprochen und sie zunächst gefragt, wie sie denn die deutsche Rolle in Afrika aus wirtschaftlicher Sicht bewertet.
Ja, wenn es um deutsche Investitionen in Afrika geht, kommen wir in der Tat von einem sehr niedrigen Niveau. Und Deutschland hinkt ganz massiv hinterher, wenn man es vergleicht mit anderen Regionen dieser Erde. Natürlich, den meisten fällt erstmal China ein, weil China ja doch auf dem Kontinent sehr präsent ist. Aber auch andere Staaten ziehen nach, wie zum Beispiel die Türkei oder auch Indien. Die USA zieht sich eher etwas zurück, aber seit neuestem streckt auch Russland wieder seine Fühler nach Afrika aus. Aber wir sind in der Tat sehr spät, aber ich sage immer, lieber spät als gar nicht.
Aber wenn man sich jetzt mal die Zahlen wirklich anschaut, Deutschland hat im vergangenen Jahr gerade mal 2 Milliarden Euro in Afrika investiert. China hat im letzten Jahr zugesagt, allein in 3 Jahren 60 Milliarden Dollar investieren zu wollen. Also das ist ja schon eine ordentliche Schieflage.
Ja, man muss auch sehen, China hat ja eine globale Strategie. Und da spielt natürlich Afrika eine sehr große Rolle. Afrika ist ein sehr interessanter und attraktiver Partner für China, denn China stellt, das darf man durchaus sagen, keine Fragen zu Einhaltung von Menschenrechten, zu verantwortlichem Regierungshandeln oder auch nicht zu Umweltstandards. Und das ist auch die Herausforderung für uns, denn unsere internationale Zusammenarbeit und unsere Außenpolitik ist ja eher Werte- oder normgeleitet und die trifft nun auf eine Politik Chinas, die eher auf materielle Zusammenarbeit gerichtet ist.
Und Frau Eid, kommen da trotzdem die vermeintlich guten Deutschen eben nicht doch viel zu spät, weil China ist ja auch mittlerweile der wichtigste Handelspartner für Afrika?
Ja, das ist richtig. Wir müssen, wenn wir das wollen, und die Kanzlerin will das ja, dann müssen wir uns mächtig anstrengen. Und da weiß ich nicht, ob zum Beispiel die Mechanismen, die jetzt in den letzten 2, 3 Jahren entwickelt worden sind, um diese Compact with Africa-Initiative voranzubringen,
also wo es um bessere
ausreichen.
Also nochmal, Compact ist dafür da, die Investitionen in Afrika zu verbessern, anzustoßen. Sie sagen, die Mechanismen reichen nicht aus. Was heißt das genau?
Ja, also der Compact ist ja erstmal eine Einladung an afrikanische Staaten, sich zu bewerben. Und zwar dann, wenn sie Reformen durchführen wollen, um ihr Umfeld investitionsfreundlicher zu machen. Aber sie kriegen dann zusätzlich Unterstützung, um diese Reformen durchzuführen. Und es ist ja nun auch eine G20-Initiative. Es ist ja nicht nur eine deutsche Initiative. Aber weil das so hoch angesiedelt ist, ist natürlich der Erwartungsdruck unheimlich hoch von Seiten der afrikanischen Partner. Und Reformen brauchen ja unheimlich lange. So, und um nun diesen Erwartungsdruck ein bisschen zu nehmen, hat die Bundeskanzlerin einige Mechanismen auf den Weg gebracht. Das ist der Entwicklungsinvestitionsfonds. Da kriegt zum Beispiel die Deutsche Entwicklungsgesellschaft aus dem BMZ Gelder, um Kleinunternehmen und mittelständische Unternehmen finanziell zu unterstützen. Und dann gibt es noch eine Initiative des Wirtschaftsministeriums. Das ist eine Beraterplattform, sind Partnerschaften, also Wirtschaftspartnerschaften, wo ganz gezielte Beratungsangebote gemacht werden sollen für deutsche Unternehmen, die in Afrika investieren wollen. Aber also ist schon ein ziemlicher Strauß von Möglichkeiten, die aber ja auch in verschiedenen Ministerien angesiedelt sind und dadurch auch für Partner etwas schwer durchschaubar sind. Also wir auf unserer Seite müssten das ein bisschen effizienter gestalten, unser Angebot auch schlanker gestalten, dass die Partner auch wissen, an wen muss ich mich eigentlich wenden.
Aber haben Sie den Eindruck, man hat dieses Problem erkannt und ändert daran was?
Ich glaube schon. Nun muss ich auch sagen, also erstmal bin ich froh, dass die Kanzlerin wieder dafür gesorgt hat, nachdem ja 2002 schon mal die G8-Staaten eine hoch angesiedelte Afrika-Initiative auf den Weg gebracht haben. Das ist ja dann leider in den Schubladen verschwunden. Und nun hat die Kanzlerin wieder gesagt, wir müssen Afrika oben auf die Tagesordnung setzen. Und da will ich nicht auch gleich immer an allem rummäkeln, ja, sondern ich will das erstmal gutheißen und sagen, okay, lassen wir es mal anlaufen. Und dann muss man aber tatsächlich irgendwann Bilanz ziehen und sich fragen, wo ist Verbesserung notwendig?
Frau Eid, die Bedeutung Afrikas als Wachstumsmarkt, die preisen ja viele. Allein die Mittelschicht umfasst heutzutage 150 Millionen Menschen. Das ist ja ein Aspekt, warum Afrika auch für China interessant ist. Trotzdem zögern ja viele auch deutsche Unternehmen jetzt unabhängig von der politischen Seite und beklagen Bürokratie, Korruption, mangelnde Sicherheit. Also da scheint sich ja wenig getan zu haben.
Ja, also wenn man Umfragen liest, dann sind es in der Tat die wichtigsten Hindernisse. Steuersysteme, ja, Abhängigkeit der Justiz, instabile Staaten. Aber es gibt natürlich auf diesem Kontinent mit über 50 Staaten ja auch solche, die wirklich in den letzten Jahren, und ich sage immer so um die Jahrtausendwende, war so der Drehpunkt, wo eine neue Generation afrikanischer Politiker auf den Plan getreten sind und gemerkt haben, so kann es nicht weitergehen, und die sich natürlich jetzt auch bemühen. Und die in ihren Reformbemühungen zu unterstützen, halte ich für richtig. Und Herr Münchenberg, Sie wissen ja selber, wie lange es braucht, um in Deutschland irgendwelche Reformen durchzusetzen. Und wenn wir wollen, dass diese Staaten Demokratien sind, dann ist es umso schwerer. Also Diktaturen können das ziemlich schnell durchpeitschen, wenn was geändert werden soll. Aber auch in vielen Ländern Afrikas, die haben sich demokratisiert, und da ist es heute auch nicht mehr ganz so einfach.
Frau Eid, letzte Frage mit der Bitte um eine nicht allzu lange Antwort. Auf welchem Weg sehen Sie Afrika? Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Sahelzone ja auch schaut, da hat sich die Lage ja deutlich verschärft, trotz der UN-Blauhelme. Also wo würden Sie sagen, wo geht dieser Kontinent hin?
Ich wünsche, dass er sich entwickelt, dass die Reformen durchgezogen werden, aber dass er auch massiver Sicherheitspolitik betreibt, dass die Afrikanische Union auch militärisch dort präsent ist, wo Terrorakte die Bevölkerung terrorisieren. Also ich glaube, wir müssen auch die Friedens- und Sicherheitspolitik auf dem Kontinent viel mehr stärken, und erst dann kann eine wirtschaftliche und friedliche Entwicklung vorangehen.
Sagt die Präsidentin der Deutschen Afrika-Stiftung Ursula Eid. Der Blick auf die Uhr, es wird gleich 23.29 Uhr und jetzt weitere Meldungen des Tages in Kurzform. Schweden hat die Vergewaltigungsermittlungen gegen Julian Assange eingestellt. Der WikiLeaks-Gründer bleibt aber vorerst in Haft in London. Carsten Spiester.
Schon einmal, 2017, hatte die schwedische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Assange eingestellt. Nach dem unfreiwilligen Ende seines Asyls in der ecuadorianischen Botschaft in London in diesem April hatte sie die Ermittlungen aber wieder aufgenommen. Sie verdächtigte den inzwischen 48-Jährigen weiterhin einer fast 10 Jahre zurückliegenden und, wie es hieß, minderschweren Vergewaltigung. Der ihm ursprünglich auch vorgeworfene sexuelle Missbrauch zweier Frauen war zu dem Zeitpunkt bereits verjährt. Nach weiteren Anhörungen von Zeugen während des Sommers teilte Staatsanwältin Eva-Marie Persson jetzt mit, dass die Ermittlungen gegen Assange endgültig eingestellt werden. Begründung: obwohl sie die Aussagen des mutmaßlichen Opfers für glaubwürdig halte, hätten sich Zeugen teilweise widersprochen. Die Beweise gegen den Verdächtigen reichten daher nicht aus. Auch seine erneute Anhörung mache keinen Sinn. Die wäre ohnehin kaum möglich, denn der WikiLeaks-Gründer ist in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und mehrerer Verstöße gegen das Antispionagegesetz angeklagt und sitzt weiterhin in einem britischen Gefängnis. Ein britisches Gericht will Anfang kommenden Jahres über seine beantragte Auslieferung in die Vereinigten Staaten entscheiden.
Eine kriminelle Vereinigung soll am legalen Bankensystem vorbei Millionen von Euro aus Deutschland in andere Länder geschickt haben. Es geht dabei um eine Gruppe von insgesamt 27 Personen. Anne Hell berichtet.
Der Vorwurf gegen die Gruppe: sie soll in großem Stil Bargeld in Deutschland angenommen haben und dafür gesorgt haben, dass diese Summen von Geschäftspartnern in der Türkei an die Empfänger wieder ausgezahlt werden. Damit dieses System auf Dauer funktionieren kann, muss die Auszahlkasse in der Türkei regelmäßig wieder gefüllt werden. An dieser Stelle, vermuten die Ermittler, kommt das Gold ins Spiel. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ soll dieses Gold an eine Goldscheideanstalt geliefert worden sein. Die soll wiederum zu einem türkischen Konzern gehören und mutmaßlich das Geld durch Buchungen innerhalb des Konzerns in die Türkei transferiert haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass insgesamt bis zu 1 Million Euro pro Tag verschoben wurde. Nicht geklärt ist bisher, aus welchen Quellen das Geld kommt. Angesichts der großen Summen glauben die Ermittler, dass es auch aus kriminellen Geschäften stammt.
Spezialkräfte der Polizei haben heute Vormittag in Berlin einen Syrer festgenommen. Es geht dabei um Terrorverdacht. Michael Götschenberg hat die Einzelheiten.
Die Bundesanwaltschaft wirft dem 26-jährigen Syrer vor, dass er einen Sprengstoffanschlag verüben wollte. Sein Ziel sei gewesen, möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen, teilte die Bundesanwaltschaft heute mit. Am Vormittag stürmten Spezialkräfte der Polizei die Wohnung des Mannes in Berlin-Schöneberg in der Nähe des Rathauses. Er sei froh, dass eine Festnahme und Durchsuchung erfolgen konnte, bevor ein Anschlag verübt werden konnte, so Berlins Innensenator Andreas Geisel, SPD, gegenüber dem RBB. Wie das AD-Hauptstadtstudio in Sicherheitskreisen erfuhr, war zunächst ein ausländischer Nachrichtendienst auf den Mann aufmerksam geworden und hatte einen Hinweis an das Bundesamt für Verfassungsschutz gegeben, das wiederum die Berliner Polizei informierte. Anschließend wurde Abdullah H. monatelang intensiv von der Polizei beobachtet. In einer islamistischen Chatgruppe tauschte Abdullah H. Anleitungen zum Bau von Sprengstoffvorrichtungen und über Schusswaffen aus. Außerdem bestellte er Chemikalien, die zur Herstellung des Sprengstoffs THTP benutzt werden können. Einen konkreten Anschlagsplan konnten die Ermittler bis zu seiner Festnahme nicht entdecken.
Die Behörden in Malta gehen einer neuen Spur im ungeklärten Mordfall der Journalistin Daphne Galizia nach. Lisa Weiß.
Über 2 Jahre ist es her, dass die investigative Journalistin Daphne Caruana Galizia auf Malta ermordet worden ist. Nun scheinen die Ermittler eine neue Spur zu haben. Ein Mann, der während einer Geldwäscherazzia festgenommen worden ist, hat ausgesagt, er habe Informationen über die Hintermänner der Tat. Einen entsprechenden Bericht der Times of Malta hat Premierminister Joseph Muscat bestätigt. Er habe dem Mann Strafverhältnis in Aussicht gestellt, wenn er mit der Justiz zusammenarbeite und sie zu den Auftraggebern des Mordes führe, so Muscat. Daphne Caruana Galizia hatte zu Korruption und Vetternwirtschaft recherchiert und sich dabei mit Maltas politischer und wirtschaftlicher Elite angelegt. Um den Mord aufzuklären, hatte die Regierung deswegen auch externe Experten von Europol und dem FBI ins Ermittlerteam geholt. 3 Männer sind schon vor längerem festgenommen worden. Sie sollen den Sprengsatz gebaut und gezündet haben. Wer die Auftraggeber der Tat sind, das ist allerdings bisher noch unklar.
In Spanien sind die Urteile im größten Korruptionsfall in der Geschichte des Landes gefallen. Es geht dabei um Veruntreuung im 3-stelligen Millionenbereich. Oliver Neuroth.
Spanien ist in den vergangenen Jahrzehnten von etlichen Korruptionsskandalen erschüttert worden. Doch keiner hatte Dimensionen wie dieser. Zwischen den Jahren 2000 und 2009 haben Mitglieder der sozialistischen Regierung Andalusiens öffentliche Mittel aus einer Kasse veruntreut, in der 680 Millionen Euro steckten. Steuergeld, das für Umschulungen und Frühverrentungen von Arbeitslosen vorgesehen war. Es wurde abgezweigt, ein Teil floss in Partynächte von Politikern. Das Gericht in Sevilla verurteilte 19 der 21 Angeklagten, darunter zwei ehemalige Regionalpräsidenten von Andalusien. Manuel Chavez wegen Amtsmissbrauch, er darf nun 9 Jahre kein öffentliches Amt ausüben, und José Antonio Griñán wegen Veruntreuung zu 6 Jahren Haft. Beide waren auch Minister unter dem früheren spanischen Regierungschef Felipe González. Die Korruptionsaffäre wurde 2010 aufgedeckt, der Prozess begann 2017. Der Fall schadete dem Ansehen der Sozialistischen Partei in Andalusien. Im vergangenen Winter wurde sie nach 36 Jahren als Regierungspartei in der südspanischen Region abgewählt. Die Urteile könnten Auswirkungen auf die Regierungsbildung in Madrid haben. Seit der Neuwahl in Spanien vor gut einer Woche hat der sozialistische Ministerpräsident Sanchez bisher keine Regierungsmehrheit zusammenbekommen.
Und damit zum heutigen Handelstag an der Frankfurter Börse. Sebastian Schreiber hat die Einzelheiten.
Es sah nach einem richtig guten Tag aus für den deutschen Aktienmarkt. Zeitweise stieg der DAX um deutlich mehr als 1% nach oben auf ein neues Jahreshoch von 13.374 Punkten. Doch dann öffneten die Börsen in den USA. Verluste an der Wall Street schlugen sich auch am Frankfurter Parkett nieder. Einmal mehr zeigte sich, wie eng die internationalen Finanzmärkte miteinander verknüpft sind. Möglich, dass Anleger nach den Rekordständen der vergangenen Tage nun Gewinne auch mitnehmen wollten. Der deutsche Aktienindex drehte am Nachmittag sogar kurzzeitig ins Minus, konnte unter dem Strich aber ein kleines Plus verbuchen. Der DAX schloss bei einem Stand von 13.221 Punkten, 14 Zähler mehr als am Vortag. Tagesgewinner war der Triebwerkshersteller MTU. Der Konzern aus München beliefert unter anderem Airbus. Dass die Geschäfte für den Flugzeugbauer prächtig laufen, beflügelt auch MTU. Papiere des DAX-Neulings legten 2,5% an Wert zu. Gestern waren sie noch die großen Verlierer. Heute verliehen die Autowerte dem deutschen Aktienmarkt zeitweise richtig Schwung. Grund waren aktuelle Absatzzahlen. Die Zahl der Neuzulassungen in Europa ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kräftig angestiegen. Das verhalf Volkswagen, BMW und dem Zulieferer Continental zeitweise zu deutlichen Kursgewinnen, die zum Handelsschluss jedoch zusammenschrumpften.
Aus Frankfurt berichtete Sebastian Schreiber. Schaut man auf die Umfragen, dann läuft es für die Tories im britischen Wahlkampf derzeit ziemlich gut. 18 Prozentpunkte liegen sie vor Labour. Ein psychologischer Vorteil sicherlich auch für das Fernsehduell, das sich am Abend Premier Boris Johnson und Labour-Chef Jeremy Corbyn geliefert haben. Unser Korrespondent Friedbert Meurer hat sich den Auftritt der beiden angeschaut.
Good evening. In just over 3 weeks we'll be voting in what many think is the most important general election.
Die Moderatorin spricht von den wichtigsten Wahlen, die wir jemals erleben werden. Ganz altmodisch dürfen die beiden Kandidaten zunächst ein Eingangsstatement abgeben.
We will build a fairer Britain.
Wir wollen ein gerechtes Großbritannien, verspricht Labour-Chef Jeremy Corbyn. Soziale Gerechtigkeit steht bei ihm wie vor 2 Jahren bei den Neuwahlen ganz oben. Der Brexit dagegen erst am Ende seiner Liste.
It's failed on the economy, on the climate crisis, the National Health Service. And on Brexit.
Wirtschaft, Klimakrise, das Gesundheitssystem und dann erst kommt für Corbyn der Brexit. Für Premierminister Boris Johnson ist das erwartungsgemäß anders. Zwar hat er das Land nicht wie versprochen zum 31. Oktober aus der EU führen können, aber Johnson preist sich damit an, dass er einen neuen Vertrag mit der EU erreicht hat.
Whether you voted for leave or remain, people want to get Brexit done.
Ob sie beim Referendum für oder gegen die EU gestimmt haben, die Menschen wollen endlich, dass der Brexit umgesetzt wird. Wir haben einen Vertrag, mit dem können wir sofort loslegen.
We have a deal that is ready to go.
Sein Brexit sei ofenfertig, wird Johnson immer wieder sagen. Also einfach aufbacken, während es bei Jeremy Corbyn viel länger dauern würde. Das ganze kommende Jahr. Corbyn befindet sich beim Brexit erkennbar in der Defensive.
We will within 3 months negotiate a credible leave option.
Wir würden mit der EU binnen 3 Monaten einen neuen, glaubwürdigen Vertrag ausarbeiten. Innerhalb von 6 Monaten wird dieser Vertrag dann einer Volksabstimmung vorgelegt. Dann stimmen die Menschen darüber ab, ob sie für diesen Vertrag sind oder für die Mitgliedschaft in der EU. Aber die Achillesferse des Labour-Vorsitzenden wird sichtbar. Wie stimmt er denn dann selbst beim zweiten Referendum ab? Keine Antwort. In seinem Element ist der Labour-Chef dann beim NHS, dem staatlichen Gesundheitssystem. Genüsslich zückt er ein Dokument aus der Tasche, das angeblich beweist, Johnson will den NHS von US-Konzernen teilprivatisieren lassen.
A document here of US-UK negotiation. You're going to sell our national health service out to the United States.
Sie verkaufen unser nationales Gesundheitswesen an die USA. Johnson dementiert.
This is an absolute invention. It is completely untrue.
Das Publikum will am Ende aber etwas Versöhnliches hören. Ein junger Mann fragt, was die beiden sich gerne gegenseitig zu Weihnachten schenken würden.
So what I would probably leave under the tree for him would be a Christmas Carol by Charles Dickens. And he could...
Ich würde ihm die Weihnachtserzählung von Charles Dickens unter den Weihnachtsbaum legen. Dann weiß er, wie schlimm Scrooge war. Der geizige Held der Geschichte, der sich am Ende bessert. Das ist nicht wirklich eine versöhnliche Botschaft. Aber auch Johnson will Corbyn eher noch einmal eins auswischen.
I would probably leave a copy of my brilliant Brexit deal.
Ich schenke ihm eine Ausgabe meines brillanten Brexit-Vertrags. Das Publikum johlt, die Moderatorin aber besteht auf einem unpolitischen Geschenk. Und da finden die beiden Hobbygärtner dann doch zusammen. Pflaumenmus, das will Johnson Corbyn schenken.
Mr. Corbyn shares my love of plants and trees. I think maybe some damson jam.
Lovely. Damson jam. Okay, gentlemen, thank you.
Aus London war das der Bericht von Friedbert Meurer. In Hongkong tobt derzeit nicht nur ein Kampf um Demokratie und freie Wahlen, sondern auch um die öffentliche Meinungshoheit. Peking und die politische Führung Hongkongs versuchen mit aller Macht, die Demonstranten als gewaltbereite Chaoten darzustellen, während gleichzeitig noch immer Tausende friedlich für mehr Demokratie auf die Straße gehen. Zur Situation in der Stadt, Ruth Kirchner.
Am Morgen hatten sich noch rund 100 Aktivisten in der Polytechnischen Universität im Stadtteil Kowloon verbarrikadiert. Am Vormittag gab etwa die Hälfte von ihnen erschöpft auf. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die Aktivisten das Gelände verließen, begleitet von Polizei. Ein Demonstrant, der seinen Namen nicht nennen wollte, sagte, Hunger und Kälte hätten ihn zum Aufgeben bewogen. Viele seiner Mitstreiter seien verletzt und müssten behandelt werden. Zuvor hatte die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam die Protestierenden aufgefordert, die Besetzung der Universität zu beenden. Sie wolle eine friedliche Lösung, sagte sie. Sie habe die Polizei angewiesen, menschlich mit der Lage umzugehen. Dafür brauche es aber auch die Mitwirkung der Demonstranten.
This objective could only be achieved with the full cooperation of the protesters.
Sie müssen mit der Gewalt aufhören, ihre Waffen niederlegen und den Anweisungen der Sicherheitskräfte folgen, so Lam.
And take the instructions from the police.
Bereits in der Nacht hatten rund 600 Menschen den von der Polizei umstellten Campus verlassen, darunter rund 200 Jugendliche. Mehrere Hongkonger Politiker hatten sich über Stunden für ein friedliches Ende der Belagerung eingesetzt. Die Jugendlichen wurden nach Aufnahme ihrer Personalien nach Hause geschickt, die anderen festgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Bis 15 Uhr haben wir rund um die Polytechnische Universität insgesamt 1.100 Menschen festgenommen oder ihre Personalien festgestellt. Es sehe ganz danach aus, dass ein Großteil dieser Leute keine Studenten der Polytechnischen Universität waren. In den vergangenen Tagen hatten die Auseinandersetzungen an der Universität zu teils dramatischen Szenen geführt. Die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Besetzer vor. Die Aktivisten warfen Steine und Molotow-Cocktails. Es gab unzählige Verletzte. Angehörige und Familien der jungen Demonstranten hatten an die Hongkonger Behörden appelliert, die Belagerung friedlich zu beenden. Seit Monaten kommt es in Hongkong zu Demonstrationen gegen den wachsenden Einfluss Pekings auf die chinesische Sonderverwaltungszone und gegen die pekingtreue Hongkonger Führung. Zuletzt waren die Proteste zunehmend von gewalttätigen Zusammenstößen begleitet. Die Gewalt droht auch, die Kommunalwahlen am kommenden Sonntag zu überschatten.
Ruth Kirchner war das über die Lage in Hongkong. Für den US-Präsidenten sind es ziemlich ungemütliche Tage, denn bei den Untersuchungen zur Ukraine-Affäre bestätigen die Zeugen ein ums andere Mal, dass Donald Trump versucht haben soll, aus persönlichen Motiven erheblichen Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt zu haben. Das war dann auch heute so, allen Twitter-Attacken aus dem Weißen Haus zum Trotz. Thilo Kössler mit den Einzelheiten.
Die eine wurde von Donald Trump als Anti-Trumper gescholten, der andere von Republikanern denunziert als politisierter Bürokrat. Doch allen Versuchen zum Trotz bereits vorab die Glaubwürdigkeit der beiden Zeugen in Zweifel zu ziehen, schlugen fehl. Jennifer Williams ist Mitarbeiterin von Vizepräsident Mike Pence. Alexander Windman ist Ukraine-Experte im Nationalen Sicherheitsrat. Der Oberstleutnant trug seine Uniform wie eine schützende Rüstung, die Brust dekoriert mit allen Auszeichnungen seiner 20-jährigen Militärkarriere. Beide hatten das Telefonat mitgehört, das Donald Trump am 25. Juli mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Selenskyj geführt hatte. Beide hatten ein ungutes Gefühl, als Trump von Selenskyj forderte, Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden einzuholen. Jennifer Williams nannte das Telefonat ungewöhnlich, weil Trump seine innenpolitischen Interessen ins Spiel brachte.
I thought that the references to specific individuals and investigations such as former Vice President Biden and his son struck me as political in nature.
Alexander Windman erklärte, er habe sofort gewusst, dass er seine Vorgesetzten über dieses Telefonat unterrichten müsse, denn es sei völlig unangemessen von Seiten des Präsidenten gewesen, Selenskyj aufzufordern, Wahlkampfmaterial gegen seinen innenpolitischen Widersacher zu besorgen.
It was inappropriate, it was improper for the president to request and to demand an investigation into a political opponent.
Beiden Zeugen wurde nach und nach bewusst, wie massiv Donald Trump Druck auf den ukrainischen Präsidenten ausübte. Sollte er Trumps Forderungen nicht nachkommen, drohte eine Sperre der Militärhilfe für die Ukraine. Das hätte von Russland als Signal verstanden werden müssen, dass Donald Trump die offizielle Politik der unbedingten Unterstützung der Ukraine aufgeben würde und wäre quasi eine Einladung an die Adresse Putins gewesen, noch aggressiver gegen die Ukraine vorzugehen. Nach den Worten Windhams hätte das Manöver Donald Trumps die ukrainische Souveränität untergraben und die Sicherheitsinteressen Europas und der USA gefährden können.
That would likely encourage Russia to pursue further aggression, further undermining Ukrainian sovereignty, European security and US security.
Die Republikaner versuchten erneut, mit raffinierten Fragetechniken die Identität des Whistleblowers zu lüften, der die ganze Affäre ins Rollen gebracht hatte. An einer Stelle ging der demokratische Ausschussvorsitzende Adam Schiff vehement dazwischen und sagte, das komme gar nicht in Frage.
Please stop. I want to make sure that there's no effort to out the whistleblower through the use of these proceedings.
Die Strategie der Republikaner war es erneut, von den Vorwürfen gegen Donald Trump abzulenken und stattdessen Joe Biden und seinem Sohn Hunter Biden korruptes Verhalten zu unterstellen. Ob die Beschäftigung seines eigenen Sohnes bei einer ukrainischen Gasfirma nicht einen potenziellen Interessenkonflikt für Joe Biden als damaligen Vizepräsidenten und Ukraine-Beauftragten von Präsident Obama bedeutet hätte, wollte die Abgeordnete Ellie Stefanik wissen. Ja, sagten beide Zeugen, potenziell schon.
Do you agree that Hunter Biden on the board of Burisma has the potential for the appearance of a conflict of interest?
Certainly the potential, yes.
And Ms. Williams?
Yes.
Mit Spannung wird nun an diesem Mittwoch die Aussage von Trumps EU-Botschafter Gordon Sondland erwartet. Der Unternehmer, der Donald Trump $1 Million im Wahlkampf spendete, war einer jener Mitarbeiter von Trump-Anwalt Giuliani, die in einer Art Schattendiplomatie Einfluss auf die ukrainische Führung nehmen wollten.
Aus Washington war das der Bericht von unserem USA-Korrespondenten Thilo Kössler. Und wir schauen nach Polen. Dort baut die nationalkonservative Regierung mit Nachdruck das Justizsystem des Landes um, was wiederum für viel Streit mit Brüssel sorgt. Am Ende muss dann jedes Mal der Europäische Gerichtshof entscheiden. Bei dem heutigen Urteil aber hat der EuGH die Zuständigkeit zurück nach Polen gereicht, was auch dem soeben wiedergewählten Premier Morawiecki entgegengekommen sein dürfte. Florian Kellermann.
Weiter wie bisher. Unter diesem Motto stand die Regierungserklärung von Mateusz Morawiecki. Er strich noch einmal die neuen sozialen Maßnahmen der PiS hervor, das neue Kindergeld und die 13. Monatsrente. Auch die umstrittene Justizreform werde er fortsetzen. Wir wollen einen Staat, der den Bürgern besser dient. Und dazu gehört ein besseres Gerichtssystem. Wir werden die Reform auf diesem Gebiet fortsetzen. Die Unabhängigkeit der Richter ist wichtig, aber sie kann nicht bedeuten, dass die Richter keine Verantwortung hätten. Die Gewaltenteilung ist richtig, aber die Gewalten müssen in der Balance bleiben. Demokratisch gewählte Parlamente haben in praktisch jedem Land Einfluss auf die Besetzung von Richterposten. Am Morgen hatte der Europäische Gerichtshof ein Urteil zur polnischen Gerichtsreform verkündet. Es ging um zwei Kernpunkte – eine neue Disziplinarkammer beim Obersten Gerichtshof und den Landesjustizrat. Der Landesjustizrat ist für die Auswahl neuer Richter und für Beförderungen zuständig. Seit der Reform durch die PiS werden die meisten seiner Mitglieder von der Parlamentsmehrheit bestimmt, also von der PiS selbst. Deshalb stünden auch die Richter in der neu geschaffenen Disziplinarkammer der PiS nahe, sagen Kritiker. Die Kammer könne nun politischen Druck auf Richter an allen ordentlichen Gerichten ausüben, indem sie Disziplinarverfahren androhe. Der Europäische Gerichtshof brachte zwar gewichtige Bedenken gegen diese Konstruktion vor, er überließ es jedoch dem polnischen Obersten Gerichtshof, darüber zu befinden. Justizminister Zbigniew Ziobro wertete das als Erfolg für die Regierung. Das ist eine herbe Niederlage für all diejenigen, die gedacht haben, dass der Landesjustizrat und die Disziplinarkammer für illegal erklärt werden. Der Europäische Gerichtshof hat genau so geurteilt, wie wir das erwartet haben, dass er nicht die richtige Instanz ist, um über das polnische Gerichtswesen zu befinden. Der Oberste Gerichtshof wird die umstrittenen Gesetze zwar sehr wahrscheinlich für nichtig erklären, die Regierung kann aber darauf bestehen, dass das Verfassungsgericht eine letzte Beurteilung abgibt. Und in diesem Gericht haben von der PiS bestellte Richter die Mehrheit. Im neuen Parlament ist wieder eine linke Fraktion vertreten, die sich aus drei Parteien speist. Das wurde gleich spürbar. Adrian Sandberg von der kleinen Partei Zusammen hielt die Erwiderung zu Morawieckis Regierungserklärung. Er setzte sich mit den erklärten sozialpolitischen Zielen der PiS auseinander. Reden wir doch einmal darüber, wie ein echter Sozialstaat aussieht. Da gibt es bezahlbaren Wohnraum, da gibt es gut ausgestattete Krankenhäuser, eine wirklich kostenlose Krankenversorgung und eine wirklich kostenlose Bildung für alle. So ein moderner Sozialstaat hat Wertschätzung für die Angestellten, die Gewerkschaften und den gesellschaftlichen Dialog. Und auch die großen Konzerne zahlen da Steuern. Deutlich konfrontativere Töne kamen aus der rechtsliberalen Bürgerplattform, der größten Oppositionspartei. Deren Vorsitzender Grzegorz Schetyna warf der PiS eine Politik der Lügen vor. Schetyna rief die Opposition zum wiederholten Mal dazu auf, gegen die PiS zusammenzuarbeiten. Diesem Aufruf hatte sich die Linke aber schon bei der Wahl zum Sejm widersetzt. Dass Mateusz Morawiecki wieder zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, war angesichts der PiS-Mehrheit im Sejm Formsache.
Aus Warschau berichtete Florian Kellermann. Und auch das darf nicht fehlen. Im letzten EM-Qualifikationsspiel hat Deutschland 6:1 gegen Nordirland gewonnen. Uli Schäfer.
Ende gut, alles gut. Und es hat Spaß gemacht. Die deutsche Nationalmannschaft hat das letzte Länderspiel des Jahres souverän 6:1 gewonnen und sich damit als Gruppensieger für die Euro 2020 qualifiziert. Mann des Spiels in Frankfurt am Main war ein Münchner.
Gnabry läuft da in Position, ist schon im Strafraum drin, wird abgedrängt, kommt noch an den Ball. Tor! Ach, das hat er schön gemacht.
Serge Gnabry, der Bayern-Profi, machte 3 Tore gegen Nordirland. Aber zunächst staunten die 40.000 Zuschauer über das 1:0 der Nordiren. Michael Smith traf schon nach 7 Minuten. Torwart Marc-André ter Stegen war chancenlos. Doch Deutschland behielt die Nerven und schlug zurück in Person von Serge Gnabry. Der schoss den Ball aus der Drehung zum 1:1 in den Winkel. Kurz vor der Pause erzielte ein weiterer Münchner, Leon Goretzka, die Führung. In der zweiten Halbzeit war dann die DFB-Elf drückend überlegen und die Offensive drehte nochmal auf. Vor allem einer hatte richtig Lust, Serge Gnabry. Er traf zum 3:1 und 4:1. Nochmal Goretzka zum 5:1 und Julian Brandt mit dem 6:1. Leon Goretzka war nachher natürlich rundum zufrieden.
Wir wussten, dass der Eindruck, den wir heute hinterlassen, auch erstmal bleibt. Ja, da wollten wir natürlich auch Deutschland so ein bisschen wachrütteln, dass wir da sind, dass wir motiviert sind, auch in dem Spiel, wo es jetzt gar nicht mehr um die Quali geht, sondern nur noch um den ersten Platz, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir gut umgesetzt. Wir haben viele Tore geschossen, Geduld bewiesen und das gibt uns natürlich auch weiter Selbstvertrauen und so langsam kommen wir in Fahrt.
Uli Schäfer über den 6:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland. Ja, und fehlt noch der Blick in die Kommentare der morgigen Zeitungen. Tobias Zien hat sie gelesen und ist jetzt im Studio.
Die USA erkennen den Bau von israelischen Siedlungen im Westjordanland als rechtsgültig an. Damit verabschieden sie sich von einem 40 Jahre alten Grundsatz. Die Botschaft des US-Präsidenten ist verheerend, merkt die Badische Zeitung aus Freiburg an. Trump will keinen gerechten Frieden in Nahost. Er will die Grenzen zugunsten Israels verschieben und Premier Netanyahu ein Wahlkampfgeschenk machen, sollte nach einem möglichen Scheitern der Koalitionsgespräche eine Neuwahl nötig werden. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel führt aus: Aus israelischer Sicht stempelt Washington die Beglaubigung unter die jüngere Vergangenheit, die mit der Eroberung des Westjordanlandes 1967 begonnen hat. Zugleich stellt das Weiße Haus einen Freibrief für die Zukunft aus. Er dürfte von den Nationalkonservativen in Israel als Fortsetzung der Maxime »so viel Land wie möglich« interpretiert werden. Der Kölner Stadtanzeiger sieht es so: Nicht nur stellen sich die USA gegen die Meinung der Vereinten Nationen, der EU und vieler Verbündeten im Nahen Osten. Das ist man schon gewohnt von Trump. Schlimmer ist, die US-Regierung räumt dem Recht des Stärkeren uneingeschränkt Vorrang vor dem internationalen Recht ein. In der Süddeutschen Zeitung ist zu lesen: Nach der Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zeigt der US-Präsident ein weiteres Mal, auf wessen Seite er steht. Als Vermittler zwischen Israelis und Palästinensern haben sich die USA disqualifiziert. Die Ansage, dass dieser Schritt die mehrmals verschobenen Nahost-Friedensverhandlungen fördern und zu dem von Trump angekündigten Deal des Jahrhunderts führen soll, zeugt von Realitätsverweigerung. In Berlin hat sich Bundeskanzlerin Merkel mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs getroffen und zu Investitionen deutscher Firmen auf dem Kontinent aufgerufen. Dazu schreibt das Straubinger Tagblatt: Wenn heimische Firmen von der Afrika-Hilfe profitieren, Konflikte zurückgedrängt und am Ende womöglich noch Fluchtursachen wirkungsvoll bekämpft werden, darf man getrost von einem Erfolgsmodell sprechen. Die neue Osnabrücker Zeitung ist eher skeptisch. Denn so schön es ist, hier ein paar tausend Jobs zu schaffen und dort für Zehntausende Ausbildungsplätze zu sorgen, angesichts der Bevölkerungsexplosion in Afrika sind das nur Tropfen auf den heißen Stein. Solange der Geburtenboom nicht deutlich gebremst wird, werden alle Bemühungen der Europäer, das Leben in Afrika zu verbessern, verpuffen.
Die Kommentare in den morgigen Zeitungen. Tobias Zien hat sie gelesen und hat sie präsentiert. Besten Dank dafür. Ja, und damit geht die Sendung, das war der Tag, hier im Deutschlandfunk auch zu Ende. Dankeschön fürs Zuhören. Danke für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.